Herzlich willkommen zu Agrarseins Wissen kompakt, dem Podcast der Habeleffer Raumberg Unkenstein. Die österreichische Milchwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Volatile Märkte, steigende Kosten, Tierwohl, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und gleichzeitig die Frage, wie bäuerliche Familienbetriebe auch in Zukunft erfolgreich wirtschaften können. Mein heutiger Gast kennt diese Entwicklungen aus vielen Perspektiven. Als Milchbauer, Züchter, Familienvater und als Obmann der größten Molkereigenossenschaft Österreichs, der Berglandmilch. Ich, Andreas Steinwieder, freue mich sehr auf das Gespräch mit Stefan Lindner aus Oberndorf in Tirol. Wir sprechen über die Zukunft der Milchproduktion, Chancen für die heimischen Milchbäuerinnen und Bauern, den internationalen Markt, Innovationen in der Verarbeitung und darüber, wie die österreichische Milchwirtschaft ihre besondere Qualität auch künftig erfolgreich positionieren kann. Schön, dass ich bei dir zu Gast sein darf, lieber Stefan.
Gerne.
Stefan, du bist, und wir sind ja jetzt auf deinem Betrieb zu Hause, du bist Milchbauer in Tirol und gleichzeitig der Obmann der größten Genossenschaft, in Molkereigenossenschaft in Österreich. Wie wichtig ist dieses Zusammenspiel Praxis am eigenen Betrieb und Leitung einer Genossenschaft mit 8 bis 9.000 Mitgliedern?
Ich glaube, dass das ist für mich als Mensch, als Bauer der totale Punkt. Wenn ich nicht selber praktizierender Bauer bin, dann kann ich nicht Obmann einer Genossenschaft sein, weil ich wesentlich empfinde, dass es einen gewissen Leidensdruck geben muss, im Positiven wie im Negativen. Und natürlich das Spannende ist halt, dass man das so quasi unter einen Hut bringt, weil man natürlich emotional im Wechselbad der Gefühle ist und weil man natürlich, ich sage jetzt einmal, manchmal ein bisschen hin und her gerissen ist, dann ist man wieder unterwegs, dann kommt man wieder heim. Und am Punkt braucht ist es so ja nur möglich in dieser Intensität, weil wir den Hofer als Betriebsgemeinschaft mit meinem Bruder Andreas führen.
Okay, du hast vorher das Wort Leidensdruck angesprochen. Was meinst du da konkret damit?
Naja, am Ende des Tages ist es am Punkt gebracht ziemlich einfach ausgesagt so, wenn du Milchpreisentscheidungen triffst, die dann 8.000 bäuerliche Familienbetriebe auch direkt betreffen, dann musst du über einer der Betroffenen sein.
Okay. Über dieses Thema werden wir ja sicherlich im weiteren Verlauf noch reden. Du kennst die Molkereiwirtschaft sehr gut, auch im internationalen Vergleich. Wie ordnest du da die österreichische im Vergleich zum Beispiel zur deutschen, wo wir ja sehr viel Milch exportieren, ein?
Das ist immer so, da habe ich eine Zeit lang gebraucht als Junger, der zuerst in Schulen gegangen ist und dann als junger Funktionär, dass ich mit dieser Rolle von Österreich klar komme, weil rein vom Faktischen her betrachtet, wir sind in Österreich die größte Molkerei. Wir haben 1,4 Milliarden Euro Umsatz und werden immer so als die Großen hingestellt. Und wenn ich das europäisch betrachte, geht jetzt aktuell die deutsche größte deutsche Molkerei, DMK, geht in Arla auf. Also DMK gibt es immer. Die Genossenschaftsmolkerei heißt Arla. Die haben knapp 20 Milliarden Euro Umsatz und sind ein Vielfaches größer wie wir. Und das zieht sich aber bei uns ja durch alle Bereiche. Also wir haben eine ganz deutlich kleinere Struktur in der Landwirtschaft. Also unsere Höfe sind kleiner. Unsere Struktur in der Sammlung ist anders. Topografisch haben wir Herausforderungen. Über das können wir alles reden. Und am Ende ist in der Molkereiwirtschaft auch so. Also da, deshalb müssen wir Wege finden, wie wir europäisch konkurrenzfähig bleiben können. Das ist die Fragestellung. Die Fragestellung ist nicht nur, wie bin ich österreichisch konkurrenzfähig, weil 50% exportieren wir. Wir sind immer europäisch und international konkurrenzfähig. Und da gehen wir vielleicht ein bisschen andere Wege in alle Bereiche. Und von dem bin ich total überzeugt, wie wir die Wege gehen, aber es muss uns bewusst sein, dass wir Vor- und Nachteile haben.
Wie hat sich die Milchwirtschaft aus deiner Sicht in den letzten 20 Jahren entwickelt, auf der Bauern- und Bäuerinnenseite und in der Molkereiwirtschaft? Schauen wir mal Österreich und dann vielleicht ein bisschen den Tellerrand hinaus, Deutschland zum Beispiel.
Ja, die Milchwirtschaft auf bäuerlicher Seite ist geprägt vom Strukturwandel.
Wie geht's dir da damit?
Mir geht's damit gut, weil ich habe da ein bisschen einen anderen Blick, wie vielleicht jetzt rein agrarpolitisch der Blick ist, weil ich mir denke, wir haben aktuell 25 km im Schnitt und natürlich ist emotional betrachtet, wollen wir keine Bauern verlieren, das ist völlig klar. Aber die Frage, ob es auf einem Milchbauernhof weitergeht oder nicht, hängt ja an vielen Faktoren. Wahrscheinlich der stärkste Faktor ist die Frage, wie ist familiär? Gibt es Nachfolgermotivierte und gibt es da potenzielle Kuhmenschen? Das ist für mich der wichtigste Punkt, weil es gibt aus meiner Sicht keine Viecher, die so empathisch sind wie Kühe. Aber es gibt aus meiner Sicht auch keine Branche in der Veredelung, die so fordernd ist wie die Milchkuh. Und deswegen braucht es da einmal, der stärkste Faktor ist, gibt es Kuhmenschen? Wenn es Kuhmenschen sind, dann ist die Frage, wie wollen die eine Betriebe strukturieren? Junge Leute, die Gott sei Dank noch eine Vielzahl da sind, die in diese Branche einsteigen. Und die wollen natürlich eine Betriebe auch ein bisschen weiterentwickeln, weil im Unternehmertum ist es immer so, über die Produktivitätsachse habe ich einen wirtschaftlichen Impact oder IQ oder die Frage ist einfach betriebswirtschaftlich wie kann ich schlau Standort angepasst eine gewisse Menge produzieren, das ist einfach so. Deshalb sage ich, jetzt im europäischen Vergleich sind wir total klar strukturiert und wenn wir heute in einigen Jahren statt 25 hier im Schnitt 30, 35 hier haben, dann sind wir immer noch kleiner wie heute die Deutschen, weil die Deutschen haben heute im Schnitt schon über 70 hier. Ja. Und deswegen stresst mich das jetzt nicht so, weil ganz pragmatisch gedacht heißt das halt auch, die wollen, die werden sich das genau überlegen, wie sie dann und werden sie weiterentwickeln, die werden auch wachsen. Das bringt natürlich auch die Technik mit sich in der Automatisierung. Ich sehe das auch zum Teil kritisch in der Vollautomatisierung, aber teilweise Automatisierung finde ich extrem interessant. Im Molkereibereich muss man es auch ganz nüchtern betrachten. Da sehe ich das auch so, dass sich das eine oder andere in der Struktur noch verändern wird, obwohl das jetzt nichts Konkretes weiß. Aber die letzten zwei Jahre in Österreich hat eben diesen Weg also wieder bestätigt, dass zum Beispiel die Vorarlberger Milchbauern in die NÖM gegangen sind und dass jetzt gerade kürzlich die Pinzgau Milchbauern in die Salzburg Milch gehen und das stresst mich auch nicht, weil ich mir denke, das stärkt ja dann auch das gesamte System auch wieder.
Jetzt habe ich vor einer Woche mit dem Professor Taube, einem Grünlandforscher aus Deutschland, einen Podcast aufgenommen, den kann man im Übrigen auch dann anhören. Und er sagt Folgendes, in Deutschland sind wir jetzt schon so weit, dass in den Grundlagen die Betriebe Richtung 200, 300 Kühe wachsen und er sieht mit großer Sorge, dass der Ackerflächeneinsatz in der Milchviehfütterung immer größer wird und dass der Silomais so dominant wird. Er hat sogar einen Ausspruch gesagt, dass er persönlich glaubt, wenn der Konsument das mitbekommt, dass wir in 15 Jahren in der Diskussion so weit sein werden, wie heute mit den Öltanks in den Kellern, dass diese Milch, diese Maismilch, schwer absetzbar sein könnte. Das war auch eine Hypothese von ihm. Warum sage ich dir das? Weil du sagst, Strukturwandel findet statt und ist nicht nur negativ zu sehen, sondern wir sichern ja auch die Bewirtschaftung der Flächen trotzdem und die Betriebe entwickeln sie weiter und wir sind auch hoffentlich im internationalen Markt konkurrenzfähig. Aber wir müssen das große Bild schon vorne sehen, wo wollen wir hin? Wenn wir immer 20 Jahre hinter den Deutschen hinterher sind, dann werden wir irgendwann auch dort sein, wo die Deutschen jetzt sind, oder? Wie geht's dir damit, was ich dir jetzt gesagt habe?
Naja, ich bin, es beruhigt mich fast ein bisschen, weil ich der Meinung bin, es ist überhaupt keine Lösung, wenn wir die Deutschen gruppieren. Das kann ja nicht der Weg von Österreich sein. Obwohl das man ja so, glaube ich, global immer aus der kleinen Bruder von Deutschland gesehen wird. Also ich finde, dass ja wir grundsätzlich eine gute Ausgangssituation haben, weil wir wissen ja, dass 80% der Milch aus dem Berggebiet kommt. Und dieses Berggebiet hat ja wohl auch da und dort ackerfähige Flächen in der Kombination, aber summa summarum betrachtet sind wir da völlig in einer anderen Situation. Also 80% der österreichischen Milch kommt aus den Bergen. Und die Berge sind nur mit der Kuh frei zu halten. Warum sage ich das so bestimmt mit der Kuh? Weil ich einfach der totalen Meinung bin, dass in der Wertschöpfung betrachtet die Milch das Interessanteste ist. Jetzt kann man mir vorwerfen, ich bin befangen, aber mit dem kann ich gut leben. aber ich finde, dass einfach die Milchkuh am Berg die logische Alternative ist. Und ich finde, dass der Berg und da müssen wir selbstkritisch sein und deswegen bin ich zum Beispiel ein Fan von Zweinutzung und bin ein Fan von Rationen, die sehr grünlandbasiert sind, aber trotzdem halt vielleicht, wenn es da und dort möglich ist, ein Teil von dieser guten Faser, die der Mais bringt, ergänzt und mit einem Konzentrat, aber das ist ja
mit Augenmaß, oder?
Mit Augenmaß, das ist ja auch das große Steckenpferd von Raumberg-Gumpenstein, oder? Wenn es um die standortangepasste Landwirtschaft geht. Und ich habe natürlich hier auf unserem Standort eine andere Ausgangssituation, als wir jetzt in der totalen Gunstlage. Aber da muss jeder seinen Weg finden. Und da müssen wir selbstkritisch sein. Aber ich sage, da sind wir grundsätzlich nicht auf einem schlechten Weg, weil wenn ich mir den österreichischen Weg anschaue, in vielen Bereichen, also geprägt von Zweinutzung stark, dann ist er geprägt von Grünland und da unterscheiden wir uns ja ganz stark jetzt von dem deutschen Bild, gesamtdeutschen Bild, weil der bayerische Raum ist ja ähnlicher wie mir. Ne?
Und du willst auch sozusagen, dass diese Unterscheidung in Zukunft auf jeden Fall in dieser Prägnanz erhalten bleibt, oder? Kann man das so sagen?
Ja, das ist völlig klar, weil wenn wir uns in dieser Frage oder in vielen Fragen nicht unterscheiden können, dann nehmen wir uns selber die Lebensfähigkeit, weil wir brauchen mit Infrastruktur ein bisschen eine höhere Wertschöpfung. Und wir brauchen da einen anderen Weg und wir müssen den Weg für uns definieren und überzeugt vertreten und nicht irgendetwas kopieren.
Mhm. Wenn man jetzt mit Bäuerinnen und Bauern redet, dann sind sie zurzeit nicht unbedingt Feuer und Flamme, weil die Preissituation, wir haben ja eine gewisse Rallye hinter uns, ist nicht besonders günstig. Was sagst du denen? Wenn du denen gegenüber sitzt oder eben Preise reduzieren musst, wie gehst du damit um?
Da habe ich einmal einen Bericht gesehen, da ist ein Bauer interviewt worden, ein Bergbauer, nicht in unserer Branche, und dann hat die Reporterin gesagt, jetzt arbeiten sie Jahrzehnte im Einklang mit der Natur. Dann hat der ein bisschen mürrisch gesagt, im Einklang ist da gar nichts. Und das ist genau das, wo ich sagen will, das ist der freie Markt, da kann man auch sagen, im Einklang ist da gar nichts. Also
erklärst du mir?
Ich erklär's dir, ja, ich probier's zu erklären. Fakt ist, dass Landwirtschaft so funktioniert, wenn's umweltmäßig super läuft, wie im Jahr 25, dann haben wir gutes Futter, dann haben wir gute Verdaulichkeiten und haben gute Erträge. Und letztes Jahr war's halt international so, dass die Erträge in der qualitativen und quantitativen Frage so waren wie selten zuvor. Mhm. Und es hat nirgends wirklich ein Problem gegeben. Der Ausfluss daraus war, dass in dem tollen Milchwirtschaftsjahr 25, das muss man wirklich so sagen, weil wir haben noch nie so einen Durchschnittspreis gehabt wie 25. Natürlich sind die Kosten halt in völlig anderen Sphären als wie vor 10 Jahren. Aber 25 war einfach top. Und 25 war deutlich über dem, aus meiner Sicht, heutigem Normal. Mhm. Und 25 hat uns in Österreich 54,5 Cent Durchschnittspreis gebracht. Und aus meiner Sicht, ein bisschen mutig müssen wir sein, ist es normal, wenn ich die letzten 5 Jahre oder die letzten 4 Jahre von 21 bis 25 mir anschaue, nachher habe ich irgendwo ein Normal von 50 Cent netto. Und es tut natürlich weh, wenn ich von von 54,5 auf jetzt 45 Cent, was wir im 26-Jahr-Durchschnitt haben, 10 Cent verlieren. Nicht? Aber fairerweise müssen wir sagen, das eine war nicht, normal. Und da tun wir uns natürlich schwer. Und wir wissen ja, dass wir an freien Märkten sind. Und wir wissen, dass es eine gewisse Volatilität gibt auf diesen freien Märkten. Und aktuell haben wir immer noch circa um 5% mehr Milch angeliefert als wir im Vorjahr. Aber wir waren auch bei 7% mehr Anlieferung wie im Vorjahr. Und das, was halt die Verarbeiter in allen Bereichen extrem gefordert hat, ist, kann ich meine Mitgliedermilch hoffentlich verarbeiten. Mhm. Hoffentlich habe ich diese Kapazitäten, weil die letzten Jahre, wo ich mal starke Anlieferungsperioden gehabt habe, dann haben wir von Anlieferungssteigerungen, jetzt bin ich seit 2010 oben an der Tirolmilch und jetzt Berglandmilch, sowas habe ich noch nie erlebt und ich bin jetzt sicher einer für die was jetzt noch nicht so lange im Geschäft sind, aber auch bei unser Generaldirektor, der ist seit 2002 intensivst in der Szene und die Leute haben das so noch nie erlebt. Gott sei Dank haben wir in unserer Genossenschaft so viele Kapazitäten die letzten Jahre vorgehalten mit großen Investitionen, dass wir es verarbeiten wegen haben. Also ein Beispiel ist, dass man sich's besser vorstellen kann. Normalerweise haben wir die höchste Anlieferung in der Woche 18. 2026 haben wir die höchste Anlieferung für 2025 schon in der Woche 8 erreicht. Also Ende Februar haben wir schon die Menge gehabt, die was wir letztes Jahr Ende Mai gehabt haben. Und natürlich ist das, wenn das auf kompletter europäischer und internationaler Ebene so ist, dann haut das die Preise zusammen. Mhm. Weil das Überangebot so groß ist. Auf der anderen Seite, so sieht das jetzt ein Bauer nicht, ist mir völlig klar, weil der sagt, ist ein Wahnsinn, wenn der Preis jetzt mittlerweile bei 43 Cent ist. Ich glaube ja persönlich, dass das jetzt nach unten hin, wenn nichts Großes Geopolitisches oder so passiert, ziemlich war. Jetzt lehne ich mich wahrscheinlich eh 2000 Fenster. Aber wenn ich mir anschaue, dass trotzdem die Märkte in der Nachfrage immer wieder gewachsen sind. In Österreich ist der Gesamtmarkt von Molkereiprodukten gewachsen, in Deutschland ist er gewachsen, international wachsen, dann sind das ja total positive Anzeichen. Die sind jetzt in der momentanen Phase vielleicht so von einer bäuerlichen Familie nicht gesehen, aber wenn ich halt weiß, dass das, was ich produziere, der totalen Nachfrage unterliegt, zum Beispiel die ganzen Proteinfraktionen, nachher finde ich das cool.
Ja. Wir setzen in Österreich auf Qualitätsproduktion, auf Qualitätsprogramme, Heumilch, Bio, gentechnikfreie Produktion, Tierwohl Plus und so weiter. Wie wichtig ist das am internationalen Markt? Kommt es dort an? Ist das der Weg?
Genau. Wir in Österreich, in unserer österreichischen Blase sagen immer, die totalen Qualitätsprogramme, da wird gern genommen und auf das können wir auch stolz sein. Also wir haben 18% der gesamten Milch produzieren wir in Bioqualität und dann haben wir einen Haufen Heumilch in Heumilchqualität. Und dann vergessen wir, dass eigentlich die Premiummilch, also die so quasi normale Milch, konventionelle Milch, sagen wir gern, ja an früheren höheren Standard unterliegt, als wie der europäische Standard ist. Also wir sind gentechnikfrei. Und das, was ich jetzt sage, sind wir kontrolliert, zertifiziert über dieses Armer-Gütesiegel Tierhaltung plus gentechnikfrei, verzichten auf Palmöl oder Palmfett, sind zumindest in der Kombinationshaltung ein ganz wichtiger Punkt. Also bei uns gibt es keine dauernde Anbindehaltung mehr. Und das sogar im Basisgütesiegel mit 90 Tagen und in Tierhaltung plus mit 120 Tagen. Und das finde ich, das ist genau der österreichische Weg. Und warum ist die österreichische Branche diesen Weg gegangen? Weil wir einfach gesagt haben, wir wollen jetzt nicht nur so Speerspitzen im Basisstandard, wo man sagen, ja, wenn jemand jetzt eine Tierwohlmilch will, dann kriegt er halt die. Und dann haben wir noch, weil wir haben ja jetzt schon 5, 6 Milchsorten, wir haben ja jetzt Premium-Milch, wir haben Heumilch, wir haben Biomilch, wir haben Bio-Heumilch. Und wenn wir jetzt nur mehr unterschieden hätten, dann haben wir in unserer Sammelstruktur wirklich ein Thema, weil Sammelkosten haben wir deutlich höhere wie andere Regionen in Europa. Und wir haben halt gesagt, wir setzen noch mehr auf den Qualitätsweg. Und der Qualitätsweg, der ist tatsächlich so, obwohl das in Österreich nicht immer alle so sehen. Aber natürlich sind wir, und ich persönlich bin von dem total überzeugt, dass uns das andere Märkte öffnet. Siehe, österreichische Molkereien liefern heute große Mengen an Milch in verschiedenen Tierwohlstufen, zum Beispiel nach Deutschland. Früher sind wir mit der Nauna MH-Milch nach Deutschland gefahren und jetzt fahren wir mit Haltungsform Stufe 3 nach Deutschland. Und das ist in der Wertschöpfung anders. Und da gibt es verschiedene Wege. Wir setzen zum Beispiel stark auf Frischkäse, weil das halt eine natürliche Proteinfraktion ist, die was stark nachgefragt ist. Mhm. Und wir haben Verpackungslösungen mit Glas oder Scheibenkäse oder was auch immer.
Die Ernährung verändert sich ja auch. Ernährungstrends, du hast das Protein jetzt gerade ein bisschen angerissen. Wie sehr versucht ihr das in eurer Molkerei und in eurer Genossenschaft, muss ich eigentlich sagen, umzusetzen? Wie sehr sind Ernährungstrends ein Faktor? Und jetzt kommt dazu, vegane Ernährung nimmt deutlich zu auf niedrigem Niveau, würde ich einmal sagen. Auch bei den Milchprodukten sind pflanzliche Produkte, oder sagen wir so, pflanzliche Produkte verdrängen Milchprodukte teilweise. Ihr verbockt auch solche pflanzlichen Produkte. Das wird ja auch kritisch gesehen von manchen. Erklärst du uns das einmal?
Logisch. Ich möchte so anfangen. Also wir verbocken es nicht mehr, wir produzieren es sogar. Ich denke mal, wenn ich in so einer Molkerei wie die Berglandmilch, und wir sind ja Genossenschaft und sind zu 100% im Eigentum der Bauern. Was heißt das? Das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt in unserer DNA, dass wir einfach, es gibt keine Interessenskonflikte, wenn es um das Thema Wertschöpfung geht, weil am Ende geht es um einen Milchpreis. Punkt. Und wenn du andere Eigentümer hast, die was eben nicht mehr vom Milchpreis abhängig sind, dann kann es zu Interessenskonflikten geben. Können wir. Wir arbeiten im täglichen Geschäft ja so, es gibt einen bäuerlichen Vorstand mit 9 Mitgliedern zwischen dem Rottal, dem Innviertel, dem Zentralraum in Oberösterreich, dem Mostviertel, Steiermark, Kärnten, Tirol. Im Grunde, ich sage das so salopp, ist egal, wo der Bauer ist, weil da sind große, kleine, verschiedenste Haltungsformen dabei, konventionell und bio, weil die sitzen alle im gleichen Boot, sind alles Bauern, für deren das Milchgeld wichtig ist. Und was aber wichtig ist, dass wir eine Geschäftsführung haben, die uns fordert. Weil wir Bauern, so ehrlich müssen wir sagen, wir leben in unserer Blase. Und wir Bauern sehen das anders, als wir jemand, der jetzt in Wien in der U6 zur Arbeit pendelt und dann beim Billa Plus vor dem Milchregal steht. Das sind völlig konträre Welten. Und am Ende leben wir von dem, wie viel Leute, dass in das Milchregal zu uns, also im Milchregal zu unseren Produkten greifen. Am Ende ist es das. Das ist der Produktionsauftrag. Für mich im weitesten Sinne als Milchbauer. Und wir sehen das natürlich nicht so, wir Bauern. Die Bayerinnen vielleicht sogar noch mehr, wie wir Bauern. Mhm. Und die bäuerliche Jugend auch mehr, wie wir gestanden haben, Bauern. Mhm. Und deshalb erwarte ich mir, dass uns die Geschäftsführung fordert und in der Berglandmilch fordert sie uns. Richtig.
Ich sage ein Beispiel.
Unser Generaldirektor hat gesagt, wir müssen auch dieses Feld Alternativen bedienen. Und was haben die Bauern im Vorstand gesagt? Nein, das wollen wir nicht, weil das kannibalisiert unseren Milchabsatz. Mhm. Das ist aber nicht so, weil es gibt halt Leute und die Veganer sind jetzt nicht unbedingt unsere Freund, weil da wissen wir, die bedienen jetzt wir, also ein klassischer Milchbauernhof, bedient weder mit einer Burger-Patty bei McDonald's von der von der Schlockhorn, die was 5 oder 6 Kälbe auf die Welt gebracht hat, oder mit einem Milchprodukt ein Bedürfnis von dem Veganer. Aber es gibt viel Flexitarier, die Leute essen weniger Fleisch, wo wir bei der Milch live dabei sind, weil oft die Alternative der Käse ist und es gibt halt auch Leute, die trinken keine Milch. Mhm. Und was wurden im alternativen Drink in der Vergangenheit drin? Die waren auf Mandel, Soja, Basis und dann ist losgegangen, wenn man das jetzt ein bisschen repliziert, mit Hafer. Aber es hat keine österreichische Lösung gegeben. Und dann hat die Berglandmilch gesagt, wir machen einen Haferdrink, weil die Technologie haben wir im Haus, die Abfülllinie haben wir im Haus, die Verpackungslösung haben wir im Haus, aus österreichischem Hafer, so quasi 100% Österreich. Und der Hafer kommt von unseren Genossenschaftsmitglieder, Waldviertler Bauern, die sowieso Hafer aufbauen, liefern den Hafer zu einem Lagerhaus, kriegen da einen Zuschlag. Da werden Haferflocken gemacht und in Aschbach wird dann der Drink gemacht. Und die Reste von dem Haferdrink, das Okara kommt wieder so quasi zurück in die Rinderfütterung. Und im ersten Moment hast du natürlich emotional betrachtet, ist der Haferdrink der Gegner der Milch. Mhm. Aber wenn den Haferdrink jetzt Konsumentin kauft, weil sie halt keine Milch trinkt, aber fermentierte Produkte genießt. Jetzt kann sie den Haferdrink kaufen unter der Marke Schärdinger oder unter Handelsmarken wie ZZU und so weiter und so fort. Und kann dann aber die Schärdinger Käsescheiben kaufen oder kann sie einen Topfen, einen Naturjoghurt, was auch immer, einen Cottage Cheese kaufen. Und wir sind so quasi der gesamte Lösungsanbieter. Und dort haben wir einen ganz starken Zielkonflikt oft zwischen dem vertriebsgesteuerten Unternehmen, und aus meiner Sicht muss einmal kein vertriebsgesteuert sein, lieber vertriebs- oder nicht nur produktionsgesteuert, und dem und der bäuerlichen Welt. Und so probiere ich es halt zu erklären. Da gibt es halt mehr oder weniger Gegenliebe bei Erklärungen, aber das, was mir schon taugt, ist, wir treffen ja so circa 5.000 unsere Mitglieder bei Versammlungen das ganze Jahr. Was mir taugt, ist, dass wir eine Diskussion auf Augenhöhe haben und es gibt Sitzungen, da diskutieren wir eine halbe Stunde oder eine Stunde, aber das läuft auf normaler, emotionaler Ebene an. Und man muss ja nicht immer zu 100% mit allem d'accord sein, wenn das Gesamtpaket passt.
Ja. Du hast ja ein klares Zukunftsbild für die österreichische Milchwirtschaft, glaube ich, und steuerst auf das zu. Wie gelingt dir, dieses Bild dann auf den Boden zu bringen? Ich sage, in der Vergangenheit war ja die Anbindehaltung ein Thema, das jetzt in Österreich gelöst ist. Es ist ja nicht immer einfach, diese sozusagen alle mitzunehmen, oder die 8 bis 9.000 Betriebe. Was ist da deine Strategie? Wie schafft man sowas?
Ja, ich glaube einfach, dass man, also erstens einmal ist, glaube ich, wichtig, die Wahrheit ist immer jedem zumutbar. Und wenn sie Konsumententrends ändern, dann müssen wir das kommunizieren und nachher müssen wir schauen, wo setzen wir da Akzente an. Das Beispiel ist, in Amerika wissen wir, okay, jetzt sagen wir, Amerika ist weit weg, aber in Amerika ist es mittlerweile so, dass dieser Trend der Abnehmspritze sie so durchgesetzt hat, dass mittlerweile jeder 5. Amerikaner die Abnehmspritze nimmt. Ich finde das kongenial, weil begleitend sollte die Ernährung umgestellt werden und die ist, das geht ganz stark Richtung mehr Proteine. Mhm. Und das ist mitunter ein Grund, warum Proteine so stark nachgefragt sind. Und ich finde halt, ein Landfrischkäse ist halt eine natürliche Proteinquelle. Der ist halt heute vom Zugang her, das war früher der Quargel auch, aber den hat halt, die jungen Leute haben halt den nicht mehr so gern mögen, der Graukäse war es auch, aber trendy ist halt der Hüttenkäse oder der Landfischkäse, also Cottage, oder trendy ist Skier aktuell, oder andere Geschichten, Joghurt, fermentierte Produkte, also das ist gewaltig, was da angeht, und nachher müssen wir das einfach auch unsere Leute dazu hin, weil unsere Leute, die liefern die Milch in die Genossenschaft, da wo sie wissen, mindestens die jährliche AFA wird investiert, also die letzten Jahre hat die Berglandmilch mehr wie die AFA investiert, die ist circa bei 40 Millionen, wir haben die letzten Jahre 60 Millionen Euro investiert. Mhm. Jetzt auch wieder, hätten wir das nicht gemacht, wären wir heuer nicht imstande gewesen, die Mitglieder Milch zu verarbeiten. Mhm. Und dann hätten wir wirklich ein Problem. Weil dann war es Wertevernichtung, weil im Frühjahr hat die Vollmilch im Versand 15 Cent gekostet. Also da bist erledigt. Mhm. Und deshalb müssen wir schauen, dass wir die Wahrheit den Mitgliedern zumuten und den Weg erklären. Weil das ist ein Komplex, dieser Weg, der ist vielfältig und da muss man intensiv im Austausch sein. Und bei ganz großen Sachen, wie zum Beispiel diese Aufarbeitung in dieser Haltungsfrage, der dauernden Anbindehaltung, da habe ich in diesem Prozess gelernt, bei großen Sachen muss man dann einen Transformationsprozess irgendwann starten. Und man darf nicht herummeiern, wenn es um klare Antworten geht. Weil jetzt wissen wir, dass seit 2005 die Anbindehaltung gesetzlich verboten ist und auf Ausnahmen beruht. Und von 2005 bis 2020, sage ich einmal, war das vielen so gar nicht bewusst, oder sagen wir bis 2017, 18, 19. Und dann ist man halt damals den Weg gegangen, hat man gesagt, jetzt macht man einen Tierwohlbonus, höhere Haltungsformen kriegen mehr. Und dann hat sich halt der Tierwohlbonus entwickelt, weil der Absatz von Tierwohlprodukten gestiegen ist. Und wir halt den Weg gehen, was man bei Projekten verdient, zahlt man in Projekten aus. Und wenn ich mit Tierwohl mehr verdiene, dann muss ich es halt denen auszahlen, die was halt auch liefern. Mhm. Und jetzt kann ich natürlich nicht die Milch aus dem Tiroler Oberland in Niederösterreich in das Tierwohlpaktel bringen. Und da haben halt wir den Ansatz, aber das ist halt ein genossenschaftlicher Ansatz. Wenn der da auch einen Laufstall hat und Weide oder einen permanenten Laufhof nach, kommt der in den Genuss von der höchsten Tierwohlstufe. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich halt noch die Zeit nimmt und dass man halt noch einfach sagt, schau's her, in 2 bis 3 Jahren wird das einmal so sein. Und es war ja dann auch tatsächlich so, dass mit Ende 24 irgendwann kommt ja dann dieser Stichtag. Und wir haben, das muss man so sagen, im Nachhinein, weil wir wissen, wir hören jetzt ja auf. Wir haben da jetzt nicht eine überbordende Quote gehabt, sondern wir haben viele, viele mitnehmen können. Mhm. Und viele, viele haben sich noch vielleicht nur sogar danach entschieden, dass sie gesagt haben, na, jetzt tue ich halt doch Kombinationshaltung, ich nutze den Laufhof, oder wir haben ja mal gemeinsam, Andreas, an dem Projekt, an dem EEB-Projekt der Bergmilchvieh gearbeitet. Das war ja ein Teil des Transformationsprozesses, dass man sagt, es muss nicht immer die neue Wolfhalle sein, weil das sehe ich echt ein bisschen kritisch, wenn die alten Substanzen gar nicht mehr mit eingebunden sind und die Dachflächen sich so erweitern und dann noch bis zur letzten Fütterung auch noch auf Vollautomatisierung gesetzt wird, das ist sicher kritisch, weil das muss man halt immer kostentechnisch abbilden können. Mhm. Was ich nicht kritisch sehe, ist, dass halt heute Automatisierung im Melkbereich Flexibilität mitbringen können, aber natürlich halt hängt es immer mit der Frage zusammen, wie viel Kühe habe ich auf dem Gerät oder wie stark steigen die Produktionskosten. Aber das ist eine wirtschaftliche Tangente. Und ich finde, dass man halt die Prozesse halt früher genug offen starten muss. Mhm.
Siehst du jetzt aktuell neu Notwendigkeiten, wieder Prozesse zu starten für die österreichischen Milchbäuerinnen und Milchbauern, wo du sagst, okay, jetzt ist der Schritt gesetzt, jetzt müssen wir dort weiterkommen?
Naja, ich glaube, dass wir schon in einer ganz dynamischen Zeit aktuell sind, wenn ich mir so überlege, was jetzt so diese ganze, jetzt ist ja das große Schlagwort, ist ja KI nicht. Mhm. Und was heißt das für uns? Also wenn ich jetzt Steuerberater war, da hat's mich noch mehr Vorteil in der Denke, gell, weil alles, was ich automatisieren kann, standardisiert automatisieren kann, sage ich es einmal so, da wird's ja viele Menschen da in diesen Bereichen nicht mehr brauchen. Mhm. Also Buchungen oder was auch immer. In der Molkerei stresst's mir jetzt nicht so, weil da sind wir schon brutal stark automatisiert, aber das geht natürlich weiter. Und am Bauernhof, glaube ich, sind wir auch eher schon stark automatisiert und wir haben in der Landwirtschaft eher das Problem, dass wir zu wenig als wir zu viel Leute haben. Aber ich, und das ist ja wieder in der Landwirtschaft oder in der Lebensmittelproduktion voll cool, finde ich, weil die Lebensmittel werdet die KI nicht produzieren. Nein. Und das ist ja für mich als Bauer total perspektivisch, sage ich einmal. Mhm. Und was die nächste Zeit so ganz stark an Veränderungen daherkommt, das weiß ich nicht, aber was ich weiß ist, dass man sich nicht zu viel an den Kirchtürmen festklammern muss.
Nicht zu viel
an den Kirchtürmen festklammern darf, sagen wir es so. Weil ich glaube nämlich schon, dass auch speziell, wenn ich jetzt die Milch hernehme, im Vor- oder im nachgelagerten Bereich, dass da die ein oder anderen Veränderungen geben wird. Mhm. Also das hat man ja in der letzten Zeit eh gesehen. Wir haben heute mal zwei Beispiele gesagt, wo sie Molkereien zusammengeschlossen haben, Zuchtverbände schließen sie zusammen, Milchlabors schließen sie zusammen und da darf man insofern sollte man nicht die Hemmungen haben, weil am Ende des Tages ist die Frage, wie effizient können wir das gewährleisten. Weil am Ende ist immer Bauerngeld. Mhm. Und die Bauern, und du bist selber ja der Gleiche, die sehen das ja oft so, wenn es nicht direkt in der Nähe von mir ist, dann fordere ich das ganz stark hey, diese Effizienzsteigerungen. Aber wenn es mich dann selber betrifft, dann sehe ich es auf einmal voll in der Emotion und dann sehe ich auf einmal vielleicht ist so, dass ich sage, bah, mein Opa hat jetzt da das mit aufgebaut, aber wenn wir diese bäuerlichen Organisationen zukunftsfit halten wollen, dann bin ich total überzeugt, dann müssen wir da ganz selbstkritisch sein, dann müssen wir es weiterentwickeln und da werden uns strukturelle Fragen auch in Zukunft begleiten. Und ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht ein aktuelles Beispiel, okay. Aber die Zeit bleibt nicht stehen.
Ja. Das heißt, wir müssen vorne dabei sein, immer bei den besseren 25% auf dem europäischen Markt sozusagen, damit wir wettbewerbsfähig bleiben. Und das heißt, wir müssen in die Zukunft, wir müssen eigentlich die Themen, die in 5 Jahren kommen, nach Möglichkeit jetzt schon in den Köpfen mitentwickeln, damit wir dann den Sprung wieder schaffen oder die Betriebe begleiten in diese Richtung. Es ist fast so wie in der Forschung eigentlich.
Ja, oder? Genau. Das ist nicht fast so wie in der Forschung. Das ist tatsächlich so, ja. Finde ich. Weil du musst auf der einen Seite kostenseitig dabei sein, du musst aber auch Innovationskraft haben.
Wir Unternehmer.
Und wir, ja, sowieso. Wir sehen ja alles Unternehmer. Ja. Der Bauer ist ein Unternehmer und die Molkerei ist ein Unternehmen. Und da ist ja, in dieser Frage ist ja gar nicht so ein großer Unterschied.
Ja.
Und ich finde, man muss ja nicht vor der Zukunft fürchten, weil, die Perspektiven waren in der Milch aus meiner Sicht noch nie so gut wie heute. Weil es so nachhaltige Trends gibt, wie jetzt sind so dieser unbändige Drang nach diesen gesunden Proteinen. Mhm. Nach den natürlichen. Mhm. Also wir machen ja auch Proteindrinks, da wo es heißt Low Carb, High Protein, also Protein zugesetzt und dann die Zuckertangente eher mit Süßstoff. Funktioniert auch super, aber ich glaube, dass die wirklich starken nachhaltigen Trends die sind, die völlig natürlich sind. Mhm. Und da ist eben der Frischkäs oder dieses tierische Protein so genial und wo und was ist die ursprünglichste Ausgangsform? Das Grünland.
Ja.
Am Berg. Ja. Und das ist ja kongenial. Und da gibt's nur die Kur eigentlich aus kleines Wunder, die es schafft, oder?
Ja. Jetzt, du hast mich wohin geführt, wo ich auch noch ein bisschen reden möchte mit dir. Weil ich glaube, wir haben eine Trumpfkarten in der Hand, die wir noch nicht gescheit ausspülen. Das ist die Verknüpfung mit dem Tourismus. Da geht es auch Richtung Herkunftskennzeichnung, Klammer zu, wo der Tourismus auch nicht so mitzieht, leider. Aber auch am internationalen Markt spüren wir es relativ wenig noch aus, wir Österreicher. Was meine ich damit? Wir haben eine gepflegte Kulturlandschaft, wo ganz viele Menschen zu uns auf Urlaub kommen. Und wir könnten das vielleicht in unserem Export in Deutschland, in Italien und so weiter, bei unseren Nachbarländern, noch besser nutzen. Wie siehst du das?
Das müssen wir jetzt ein bisschen clustern. Da bin ich ja relativ emotional, weil in der Großfamilie oder aus der Familie, der ich komme, oder ich bin ja selber, mein Bildungsweg ist eine Hotelfachschule gewesen und dann Landwirtschaftsschule. Wir sind in unserem Umfeld so strukturiert, die Schwester betreibt einen Benzinghof, das ist ein Hotel mit einem Wirtshaus und einer Skihütte. Und der Schörgerer Hof, aus dem das alles ursprünglich entstammt, heute zwei wirtschaftlich getrennte Betriebe, probiert natürlich viele Produkte direkt in den Kreislauf zu bringen. Und das fängt beim Kalbfleisch oder bei Eiern oder Schweinefleisch oder Energie in Form von Biomasseheizung und hört im Ende des Tages bei der Energiegemeinschaft mit den PV-Zellen auf. Und jetzt weiß ich, dass es viele Leitbetriebe gibt, und so möchte ich anfangen, bevor ich mit der Keule komme, touristisch, der das wirklich versteht und der die Kreisläufe zu Ende denken und der genau wissen, warum das sie erfolgreich sind. Und die sind deshalb erfolgreich, weil die Leute wissen, dass sie einen ehrlichen Job machen. Mhm. Und das, was mich nämlich sehr in die Emotion bringt, das ist das, dass ich weiß, die zwei Hauptbuchungsgründe, Tirol hat knapp 50 Millionen Nächtigungen, sind zwei Dinge, da wo die Bauern nicht unwesentlich beteiligt sind. Das ist, wie du gesagt hast, die Kulturlandschaft und die Kulinarik. Mhm. Und wenn ich das weiß, als Wirst, nachher gibt es ja eigentlich wenig Argument, dass ich nicht heimisch kaufe. Aber wie funktioniert der Markt? Der Markt ist offen, internationalisiert, also frei. Das heißt, wenn in Österreich der Milchpreis wie aktuell 5-6 Cent über dem deutschen Niveau ist, das was Gott sei Dank aktuell so ist, der Österreicher Bauer hat das Gefühl, boah, der Milchpreis ist so tief, aber das europäische und deutsche Niveau ist noch viel, viel tiefer. Und Gott sei Dank haben wir nur die Pauschalierung, das muss ich auch noch loswerden, weil diese Nicht-Molkereileistung, aber pauschalierter Steuersatz ist ein wesentlicher Wertschöpfungsbeitrag für die pauschalierten Betriebe. Und wenn jetzt zum Beispiel 5 Cent am Kieler Käse, 7-8 Liter Milch, 5 Cent am Kieler Butter, 22 Kieler Milch Einsatz, ist der Preisunterschied so massiv, dass natürlich von außen billige Ware hereindrängt. Genialerweise, also wir haben mit unseren Handelspartnern im Lebensmitteleinzelhandel gute Partnerschaft, hätten da und dort noch Themen, wo ich sage, okay, da sind wir auch gefordert, dass wir noch besser werden in der Regionalitätsfrage, aber im Lebensmitteleinzelhandel ist das Milchregal wirklich sehr regional. Und im Großhandel, da kriege ich die Krise. Mhm. Weil wo drängten, wenn ich mir jetzt die Import- und Exportauswertungen anschaue, wo drängten die Mehrmenge jetzt herein? Im Großhandel. Billiger deutscher Gouda, billige deutsche Produkte und speziell in Bereichen, wo es anonym verkocht wird. Und das regt mir als Bauer auf und das regt natürlich viele von uns Bauern auf. Mhm. Weil der Fuß die ein bisschen benutzt, sage ich jetzt einmal. Und jetzt wäre es eben wichtig, dass man, weil es auch ein Riesenthema ist, wenn ich jetzt sage, diese Herkunftskennzeichnung, die wird jetzt politisch sehr stark diskutiert und die Bauern haben vielleicht auch die Erwartung, dass dann, wenn die jetzt kommt bis zur Gastronomie, morgen der Milchpreis um 5 Cent steigt, das kann man so einfach nicht betrachten. Aber ich muss jetzt einmal den Transformationsprozess starten, weil ich glaube, dass der Prozess zwei, drei Jahre dauert und da müssen sie jetzt einfach alle an den Tisch sitzen. Jetzt ist einmal die gute Nachricht, dass ich weiß, dass die Wirtschaftskammer und die Landwirtschaftskammer jetzt einmal Arbeitsgruppen installiert haben. Aber wir sind alle miteinander gefordert, dass wir da weiterkommen, weil logisch ist für mich das nicht, dass da ein Gast aus Berlin kommt und im Gebäck so quasi auf der Autobahn, also nicht in seinem Gebäck, aber auf der Autobahn kommt der LKW-Zug zum österreichischen Großhändler und der kommt ja nicht deswegen, weil er da einen deutschen Gouda von Norddeutschland will, sondern der kommt ja deswegen, weil er da ja herkommt, die Natur genießt und nachher davon ausgeht, dass er da jetzt am Frühstücksbuffet was Österreichisches finde. Und Regionalität heißt für mich nicht Tirol oder Vorarlberg oder Salzburg, sondern das heißt für mich Österreich. Und die einfachste Form, was jetzt aktuell schon gibt und eigentlich auch im weitesten Sinn der Form von Herkunftskennzeichnung ist, ist es auch ein Gütesiegel. Und ich, ja, jetzt, da kann man mir auch sagen, ja, du bist befangen, weil ihr seid ja so quasi ein großer McDonalds-Lieferant. Aber wenn ein Systemgastronom wie McDonalds 70% des gesamten Warenkorbs aus Österreich konsumiert, dann kann ich das nicht mehr so stehen lassen. Da muss man sagen, das ist, finde ich, eine gewaltige Leistung. Ein Lutz schafft es, eine Herkunftskennzeichnung umzusetzen. Viele Leitbetriebe setzen es auf freiwilliger Basis um. Und jetzt, glaube ich, ist einfach die Zeit reif, dass man sagt, dass man es auch auf die Skihütten kriegt und dass ich einfach den logischsten Weg einschlage. Ich erwarte mir von der Politik nicht, dass sie alles über Förderungen löst, weil das einfach vom Finanzhaushalt gar nicht geht. Mhm. Aber was ich mir erwarten darf, ist, dass man da und dort einfach vernünftige Rahmenbedingungen schaffen, dass man so eine Dinge einfach besser gewährleisten. Weil jeder Kilogramm, was mit einer vernünftigen Wertschöpfung im Land bleibt, der schlägt sie in vielen Bilanzen nieder und bis zur Nachhaltigkeitsfrage stark nicht. Ja. Aber wenn ich im Moment, und so offen müssen wir auch sein, wenn ich im Moment sowieso schon weiß, dass es so eine enge Kiste ist, dann kann ich ja gegenüber unseren Mitgliedern nicht argumentieren, dass man zu einem niedrigeren Preis den österreichischen Großhandel beliefern, als wir viele Kunden, Stammkunden im europäischen oder deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Mhm. Mhm. Deswegen müssen wir da schauen, dass wir da wieder eine Balance finden und dass da die Wege wieder logischer bedient oder bestritten werden.
Natürlich hat die Wirtschaft Angst vor der Bürokratisierung, sozusagen, so wie sie wir in der Landwirtschaft da sagen, wir müssen Bürokratie abbauen und jetzt wollen sie, das ist halt eher ein Argument. Und das jetzt, denke ich mal, Digitalisierung, oder?
Nein, da braucht man nicht Angst haben, da braucht man als Bauern nicht Angst haben und die Gastronomie auch nicht, weil da hilft uns die KI aus meiner Sicht gewaltig. Mhm. Und nur bin ich der Meinung, da dürfen wir uns nicht zu Tode diskutieren, wenn es um Datenschutz Grundverordnungsthemen geht, weil wir machen sind schon ganz gern selber auch sehr kompliziert. Also rechtlich müssen wir sauber sein, da brauchen wir nicht reden. Aber wir brauchen uns nicht bei jeder Veränderung vor irgendeiner Datenschutzrichtlinie verstecken.
Ja. Vielleicht ein Aspekt noch, als Österreich stärker im Ausland aufzutreten und den Tourismus sozusagen im Gepäck mitzuhaben. Ich sage jetzt Modell Südtirol ein bisschen. Bei den Äpfeln in Rom kriegst du das Joghurt aus Südtirol, weil ich es halt mitverkaufe. Hätte es auch einen Charme. Weil wir sind im Land, sind wir über das AMA-Gütesiegel sehr gut abgesichert. Unsere Konsumentinnen und Konsumenten greifen zu. Ich glaube, der Tourist im Ausland wird vielleicht auch das ein oder andere Käsestück kaufen, wenn Österreich mehr aufscheinen würde.
Logisch. Da muss man jetzt nur einfach wissen, dass es ja mittransportieren gut kann ist mit Marke, weil bei einem Markenprodukt habe ich ja den, sage ich mal, optischen, gestalterischen Einfluss zur Gänze, nicht? Ich sage jetzt ein ganz klassisches Beispiel, nicht? Unsere Hauptexportmärkte sind Deutschland, Italien, Griechenland, Spanien. Und Deutschland ist der Klassiker, weil die meisten Gäste kommen halt einmal aus Deutschland. Und der Berghaus ist auch der Klassiker, weil das ist so der große Absender der Bergregionen, Heumilch und so weiter und so fort. Man muss nur wissen, dass wo wir massiv Mitbewerb erleben, massiv, das ist die Frage, wie viel werden unter Marke und wie viel werden unter a Private Label, so Handelsmarke abgesetzt. Und bei ganz vielen Exportprodukten bin ich halt nicht unter Marke unterwegs, weil wenn ich im deutschen Discount bin, dann bin ich nicht unter Marke unterwegs bei zum Beispiel Aldi, dann bin ich Private Label oder bei Lidl. Und da ist halt die Frage, wie sehr erstens interessiert das überhaupt beim Kunden, weil in letzter Konsequenz, und da braucht man uns nichts vormachen, ist das Hauptinteresse des Kundens der Preis. Die Frage ist nur, wo kriegt er es wir? Weil bei einigen Produkten, das kriegt er halt nicht überall auf der Welt. Und aber da bin ich insofern bei dir, ja, da und dort kann man das schon noch intensivieren. Aber ich sage jetzt was, das ist so vielleicht gar nicht bewusst, aber wenn ich jetzt an der deutsche Tierwohlmilch, eine ganz normale deutsche Haltungsform Stufe 3 Milch, also ITW HF3
ja.
Milch liefer, ist auf der Packung das einmal Gütesiegel drauf. Wieso? Weil wir nicht den Weg gegangen sind, dass sie eine Berglandmilch zertifizieren lässt bei der Haltungsform.de, sondern das hat die AMA Marketing gemacht. Und weil das Gütesiegel so quasi der Standard für die Haltungsform ist, ist das österreichische Gütesiegel, somit die österreichische Flagge drauf. Da sind ein paar Dinge so parallel basiert, die so vielleicht gar nicht bewusst sind.
Die in Zukunft
auch. Und die sind bei jeder Handelsmarke und überall drauf. Aber der Punkt, der bringt mich schon, das taugt mir überhaupt nicht und das regt mir auch wenig auf, dass das bringt natürlich die Handelskonzentration auch mit. Österreich, 95%, die größten vier. Also unser stärkster Mitbewerb ist nicht die Nachbarmolkerei, sondern die Handelsmarke. Mhm. Ganz klar gesagt. Mhm. Und das, was mir nicht taugt, und das ist auch ein politisches Problem. Jetzt geben wir gute 11% für Lebensmittel aus, gesamt. Wir reden von 5 Kilo Butter im Jahr und dann diskutieren wir auf den größten medialen Kanälen und Zeitungen, weil der Butterpreis um 50 Cent höher oder niedriger ist. Und parallel dazu Park- oder Genussmittelpreise, also das finde ich nicht lächerlich, das finde ich besorgniserregend, in Wahrheit, ethisch betrachtet. Ja. Weil wenn ich mir überlege, was für Qualität das da geliefert wird, und da geht es nicht. Und wir wissen, es gibt Gesellschaftsschichten, die haben weniger und mehr Geld, aber da geht's gar nicht so um die Frage. Das ist wirklich ein politisches Spiel. Und das ist das, was man nicht taugt.
Ja.
Weil das wäre so nicht notwendig. Aber das sind halt so exzessive Entwicklungen, die halt freie Märkte mit sich bringen. Und wir müssen einfach unsere Antworten finden. Und wir brauchen auch eine gewisse Größe, damit wir einen gewissen Gegenwart haben. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, das, was uns wir Bauern oft überlegen müssen. Eine gewisse Größe, eine marktfähige Größe brauchen auch unsere Genossenschaften.
Schauen wir, wir kommen schon zum Schluss. Wir haben schon 55 Minuten. Unseren Podcast hören für Junge. Und da stell dir jetzt einen Jungen, eine junge Bäuerin vor, die gerade vor der Hofübernahme möglicherweise steht oder er. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Sie zweifeln ein bisschen, soll ich in die Milchwirtschaft gehen? Wenn ich gehe, was sagt der Stefan Lindner? Wie soll ich mich ausrichten? Auf was soll ich aufpassen? Wo sind die großen Stipfel, die ich schaffen muss?
Na, ich kann eigentlich nur rückblickend schauen, wir wissen bei mir selber nicht. Was mir brutal geholfen hat als Junger, das war, das Glück hat nicht jeder. Ich habe halt einfach Eltern gehabt, die was uns als Kinder immer brutal früher eine Verantwortung übergeben haben. Das ist natürlich das beste Training, aber das hat man oder hat man nicht. Aber für mich war sehr hilfreich damals. Ich habe damals, also erstens einmal, eine gute Ausbildung haben die heute meistens, weil wir haben ein tolles Angebot. Wurst ob Raumberg oder wie alle diese guten Schulen heißen. Mhm. Lieber ist mir, sie gehen ein paar Jahre mehr in die Schule als wir weniger. Also mir ist lieber die 5-Jährige. Ich habe jetzt nie gemacht, ich habe Fachschulen gemacht, habe dann Master gemacht. Also Bildung finde ich total essentiell. Und was ich auch essentiell finde, und das ist in der Gastronomie mehr verankert als wir in der Landwirtschaft. Bitte geht's einmal ins Ausland und schaut euch die Welt an. Und am liebsten war mir, wenn ich mir das wünschen konnte, geht's allein ins Ausland. Weil das hat mir brutal viel gegeben. Ich war ein halbes Jahr in Kanada. Und wenn du einmal nicht in einem sozial abgesicherten Umfeld allein auf dich gestellt bist, das ist vielleicht nicht einfach, aber das ist einfach gut. Und dann hat mir brutal geholfen, die damalige Bauernunternehmerschulung Bus, weil auf was will ich aussehen? Es geht ganz stark um die Frage der Selbstreflexion, was will ich wirklich? Und ich weiß, wenn jemand etwas wirklich will und wenn ein fanatischer Bauer mit Kier ist, dann ist das, finde ich, die beste Grundlage. Und dann muss man sich einfach wirtschaftlich überlegen, mit verschiedenen Leuten des Vertrauens, wie gehe ich so? Und ich möchte vielleicht das auch sagen, weil du das gesagt hast, die Deutschen, ich war einmal vor Corona im Norden auf einer von einer großen Schau und dann haben mir die Bauern erzählt, ja, sie haben jetzt die Spiegeln und 100 Kühe sind zu wenig und dieser ungebrochene Wachstumsdruck, nicht einmal Wille, sondern Druck, der kommt mehr von außen, von der Industrie oder von der oft stark betriebswirtschaftlich orientierten Beratung, als wir von der Seite, ist es sozial verträglich für eine Familie. Also ich finde mal einen wichtigen Punkt, wie viel Kühe brauche ich für mein Glück, sage ich manchmal. Ich brauche jetzt für mein Glück nicht 200 Kühe, weil die Frage ist ja, was habe ich für eine Voraussetzung? Also wir dann weiden, wir fahren auf die Alm, die Jungviecher sind verteilt. Also wenn ein Betrieb alles rundum und dumm arrondiert hat, nachher sind mehr Kühe weniger Stress, als wenn ich nicht arrondiert bin. Da gibt es so viele Fragen, wo ist der Standort? Aber ich darf halt einfach mir wünschen, dass die Jungen auch Zeit haben, dass sie sich selber reflektierend in so, ja, bei mir war es halt die Bauernunternehmerschulung oder BFU hat es da mal gegeben, da wollen wir 8 oder 10 oder in unserem Fall 20 Tage für verschiedene Fragestellungen Zeit nehmen. Und das Wertvollste bei dir Sachen war ja nicht unbedingt, da waren tolle Referenten, aber das Wertvollste war die Kollegen, die, was du da halt hast, und das ist bei einem Meister auch so, oder? Mhm. Und da kannst du dann das Konzept für die schmieden und die Fähigkeit dann wirtschaftlich die Kraft auf den Boden zu bringen, da denke ich mir nachher wieder, da gibt's fachlich gute Unterstützung. Da gibt's in der Fütterungsberatung, in vielen Dingen, wir sind heute in der Zeit, ihr habt eine Saatgras-App ausgebracht, da sind wir in Österreich gesegnet, wir haben RDV-Apps und Zugänge, die was eigentlich für die Bauern nichts kosten. Und das finde ich eigentlich cool. Aber ich muss halt mit dem selber arbeiten. Und es liegt an mir und nicht an jemand anderen. Und das ist für mich, das ist das, womit ich mich fast am schwersten bei uns in der Branche tue, ist, tue ich nicht die anderen. Ich muss mein Potenzial heben.
Mhm. Wo siehst du die Milchwirtschaft 2040, die österreichische, wie wird die ausschauen? Aus dein Bild, dein Zukunftsbild, oder wie wünschst du, dass sie ist? Was haben wir geschafft in 12 Jahren, 13 Jahren, 14
also,
Jahren?
Also die Milchwirtschaft, wir werden, und das müssen wir agiler sein, wir werden uns ganz stark nach dem Markt orientieren und ausrichten. Und wir werden daran arbeiten, dass wir so tief in der Veredelung sind wie möglich. Also, weil alles, wo es um Commodities, also um einfach gehaltene Produkte geht, die kann jeder in einer Masse viel billiger wie wir. Weil wir haben kleinere Betriebe bei den Bauern, wir sammeln aufwendiger. Wir müssen unseren Weg über die Qualität und über die Innovation finden. Und ich bin von dem total überzeugt, dass die Genossenschaften, weil wir sind mehrheitlich genossenschaftlich strukturiert, wenn sie gut arbeiten, und das heißt, die müssen tagesweise aktuell die Entscheidungen, also die darf es keinen Unterschied geben. Mhm. Und die Milchwirtschaft in Österreich aktuell ist gesund und wenn sie sich gut weiterentwickelt, wird sie auch gesund bleiben. Also was heißt gesund? Die muss sauber im Buch stehe und ich muss eine gute Eigenkapitalausstattung haben, weil sonst wird es irgendwann nicht mehr geben. Und über vertriebsgesteuert und über Innovation, also Produktinnovation, muss sie einen höheren Wert oder eine höhere Wertschöpfung erzielen, wie wir die Kollegen im Ausland. Das ist so der Zugang oder die Anforderung an uns und in dem Fall, wenn ich jetzt Obmann von der Berglandmilch bin, an mich selbst.
Mhm. Danke vielmals für den tiefen Blick in die Milchwirtschaft. Durchaus hoffnungsvoll, aber man muss flexibel sein und vorne mit dabei, Augen auf, die Dinge klar ansprechen, so wie du es gesagt hast. Dabei wünsche ich dir weiterhin alles Gute in deiner Arbeit und auch daheim am Betrieb. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen oder auch bei anderen hineinhören. Wir haben sehr viele interessante Themen bearbeitet, die Mut schaffen sollen, in der Zukunft auch in der Landwirtschaft tätig zu sein. Auf Wiedersehen bei Agrar Science, Wissen kompakt der HBLV und bei Kumpenstein.
Danke.